14 und 46 Minuten. Und liebe Leute, es ist heute der letzte Donnerstag im Monat Juli, nämlich der 26.07. Und letzter Donnerstag im Monat bedeutet bei uns auch, es ist Zeit für die Kunststunde mit Bernd Fischer und den darf ich bei mir im Studio begrüßen. Hallo Bernd, guten Nachmittag.
Hallo, guten Tag.
Bernd, ich freue mich sehr auf die nächsten gemeinsamen Minuten mit dir. Wir haben uns ja sehr mit dem Expressionismus beschäftigt in den vergangenen Wochen und ich glaube, das Thema hatten wir noch gar nicht so ganz hundertprozentig abgehandelt.
Ja, da hast du recht, ein bisschen fehlt noch. Also wir haben ja über die Anfänge des Expressionismus gesprochen, über die Bewegung in Frankreich und über die deutschen Brückemaler aus Dresden. Und allen gemeinsam war, dass das, was in der Kunst zählt, nicht die Nachahmung der Natur ist, sondern der Ausdruck des Empfindens durch die Wahl der Farben und Linien. Man fragte sich dann, war es nicht auch legitim, vielleicht auf alle Motive zu verzichten und sich ausschließlich auf die Wirkung von Farbtönen und Umrissen zu beschränken? Das Beispiel der Musik, die ohne Worte und Anspielungen auskommt, die tiefste Empfindungen ermöglicht, konnte sie nicht als Beispiel dienen. War es nicht vielleicht möglich oder sogar angebracht, mit Bildern eine Art virtuelle Musik zu erschaffen? Nun, der erste Künstler, der Gemälde ohne ein erkennbares Objekt herstellte und zeigte, war vermutlich der Russe Wassily Kandinsky, der damals in München lebte. Er beschäftigte sich mit der psychologischen Wirkung der Reinfarbe und zeigte, wie ein leuchtendes Rot auf uns wie der klare, durchdringende Ton einer Trompete wirken kann. Er war der Überzeugung, es sei möglich und nötig, eine neue, unmittelbare, geistige Kommunikation herzustellen. Und das gab ihm den Mut, erste Versuche einer Farbmusik auszustellen. Damit war eigentlich der Grund zur abstrakten Kunst gelegt. Ich möchte hier anmerken, dass der Begriff abstrakt vielleicht nicht sehr glücklich gewählt ist. Man sollte doch eher von ungegenständlich oder nonfigurativ sprechen. Aber der Begriff hat sich nun einmal eingebürgert und es kommt schließlich auf das Kunstwerk selbst an und nicht auf sein Etikett. Es gab zu der Zeit in München zahlreiche Künstler, die verschiedene Wege einer expressiven Malerei verfolgten. Die gesamte Kunstszene war dort internationaler aufgestellt als in Dresden. Exilrussen wie Kandinsky und Alexei von Jawlensky, Franzosen wie Robert Delaunay, der Schweizer Jean Bloy Nistlet und andere waren wichtige Vertreter der dortigen Kunstrichtungen. Der malende Komponist Arnold Schönberg gehörte dazu, Albert Bloch und erstmals etliche Künstlerinnen wie Elisabeth Epstein, Marianne von Werefkin und vor allem Gabriele Münter. Viele von denen hatten sich in der 1900 neu gegründeten Neue Künstlervereinigung München zusammengefunden und eine Ausstellung organisiert. Das Publikum und die Presse reagierte mit Empörung und Ablehnung. Man erklärte die Künstler für irrsinnig. Manche Werke wurden von den Betrachtern sogar angespuckt, sodass sich der Galeriebesitzer darüber beklagte, dass er, Zitat, nach jeder täglichen Schließung die Bilder abtrocknen müsse. Franz Marc, der sich die Ausstellung angesehen hatte, war empört über die ablehnende Haltung. Er schrieb an Kandinsky einen Brief, den dieser als Balsam und voller Enthusiasmus empfand. Als dann eines Tages die erste persönliche Begegnung zwischen Franz Marc und Kandinsky zustande kam, war ihnen sofort klar, dass sie in ihrem Denken und Wollen, in ihrem Streben nach neuen Wegen und Ausdrucksmitteln und in ihrer Bereitschaft, sich für ihre künstlerischen Belange mit ganzer Kraft einzusetzen, restlos übereinstimmten. Kandinsky sagte einmal, wir verstanden uns vollkommen. Franz Marc trat der neuen Künstlervereinigung in München bei. Er wurde bald der dritte Vorsitzende, aber es dauerte nicht lange, bis die unterschiedlichen künstlerischen Positionen der Mitglieder nicht offen, sondern über Streitigkeiten und Satzungsfragen ausgetragen wurden. Nach einer Vorstandssitzung teilte Franz Marc seinem Freund August Macke mit, Zitat: Ich sehe wie Kandinsky voraus, dass die nächste Jury im Spätherbst eine schauderhafte Auseinandersetzung geben wird. Und jetzt oder das nächste Mal dann eine Spaltung oder Austritt der einen oder anderen Partei. Und die Frage wird sein, welche bleibt. Wir wollen die Vereinigung nicht aufgeben, sondern unfähige Mitglieder müssen eben raus. Zitat Ende. Es kam wie vorhergesagt. Die Vereinsjury wollte Kandinskys Komposition 5 nicht ausstellen. Als Grund nannte man damals, es sei zu groß. Damit war das Maß voll. Franz Marc und Kandinsky traten aus der Vereinigung aus. Gabriele Münter, Alexei von Jawlensky und etliche andere folgten etwas später. Diese Austretenden und Abtrünnigen bildeten später das personelle Gerüst der Künstlervereinigung, der Blaue Reiter.
Sag mal, Bernd, das ist ja richtig heftig, was wir von dir da eben gehört haben, dass da Bilder sogar angespuckt wurden. Kannte man so etwas von anderen Ausstellungen auch? War das einfach zu neu, zu ungewohnt für die Menschen, die sich das angeschaut haben?
Ja, mit Sicherheit Letzteres. Wir müssen uns das auch ein bisschen aus dem Geist der damaligen Zeit herleiten. Ich habe gestern Abend einen Film gesehen, der sehr bekannt ist, Das Weiße Band. Das spielt ja in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. So, und das war damals eine Gesellschaft, die sehr festgelegt war, sehr formell war. Und alle Abweichungen, Auseinandersetzungen wurden zum Teil auch handgreiflich ausgeübt. Man kann sagen, das ist nicht heute möglich, nicht? Aber zu der damaligen Zeit war das nicht ungewöhnlich, dass man auf etwas, was neu war, was die Konvention in Frage stellte, doch sehr, sehr heftig reagierte.
Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, melden uns gleich zurück mit dem nächsten Teil unserer heutigen Kunststunde. So, wir haben 14:57 Minuten Radio, das soll auf der 107.9 und ebenso zu empfangen, zu erlauschen im Internet mit der Adresse www.radiodassoll.es. Wir sind mittendrin in unserer heutigen Kunststunde mit Bernd Fischer und Bernd, weiter geht's mit dir, bitte.
Ja, an dieser Stelle müssen wir, liebe Hörer, doch kurz auf die Entstehung des Begriffs Blaue Reiter eingehen und zwei Irrtümer aufklären. Um es vorweg zu sagen, der Name Blaue Reiter stammt nicht von dem Gemälde, das Kandinsky 1903 malte. Und der Blaue Reiter war keine Künstlervereinigung. Die Geschichte war eine andere. Kandinsky und Franz Marc wollten, um künstlerische Positionen ohne jede Einschränkung weiterentwickeln zu können, ein Almanach herausbringen. Ein Almanach, also ein Jahrbuch zur Kunst, mit Reproduktionen, Artikeln, Kritiken und einer Chronik. Alle Beiträge sollten nur von Künstlern stammen. Dazu gehörten auch Literaten und Musiker. Es sollte ein Spiegel voller Leben sein. Eine chinesische Zeichnung sollte neben einem Rousseau stehen können, ein Picasso neben einem Volksblatt. Den Almanach herausgeben und finanzieren sollte der Piper Verlag. Es sollte den Titel Der Blaue Reiter tragen. Erfunden wurde dieser Name am Kaffeetisch in der Gartenlaube in Sindelsdorf, wie Kandinsky später einmal erklärte. Er sagte, das Buch hätte auch Die Kette heißen können oder anders. Aber beide liebten wir blau. Marc liebte Pferde, ich liebte Reiter. So kam der Name von selbst. Und der Kaffee mundete uns noch besser. Zum zweiten Irrtum. Der Blaue Reiter war keine Künstlervereinigung. Kandinsky selbst sagte einmal, Zitat, in Wirklichkeit gab es nie eine Vereinigung der Blaue Reiter. Auch keine Gruppe, wie es oft irrtümlich geschrieben wird. Marc und ich nahmen das, was uns richtig erschien, was wir frei wählten, ohne uns um irgendwelche Meinung oder Wünsche zu kümmern. Wir beschlossen, unseren Blauen Reiter auf diktatorische Art zu leiten. Die Diktatoren waren selbstverständlich Franz Marc und ich. Liebe Hörer, halten wir fest, der Blaue Reiter bestand aus avantgardistischen Künstlern, die gemeinsame Ausstellungen durchführten, die aber die verschiedenen Ausdrucksformen gleichberechtigt nebeneinander sahen. Oder wie Kandinsky es ausdrückte, die größte Verschiedenheit im Äußeren wird zur größten Gleichheit im Inneren. Man nahm dabei bewusst in Kauf oder förderte es sogar, dass es einen linken, also eher abstrakt malenden Flügel gab und einen rechten Flügel, also einen eher realistisch malenden. Die beiden bekannten Franzosen Delaunay und Rousseau gehörten dabei dem realistisch malenden Flügel an. Von der Teilnahme Delaunays an der ersten Ausstellung des Blauen Reiters hatte sich Marc und Kandinsky eine besondere Attraktion versprochen. Mit Recht, wie sich bald zeigte. 3 der 4 Gemälde von ihm fanden während der ersten Ausstellungstage ihre Käufer. Ein solcher Erfolg war keinem der anderen Künstler beschieden, denn von den insgesamt 43 Bildern der 14 Maler gelangten nur 4 weitere Werke zum Verkauf. Wenn man sich dieses Ergebnis aus heutiger Sicht vor Augen hält, dann kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Kandinsky zeigte dort Werke, die von der Jury der neuen Künstlervereinigung München abgelehnt worden waren und die heute Millionen kosten. Franz Marc hatte so berühmte Gemälde wie »Die blaue Kuh«, »Die blauen Pferde« oder »Das Reh« ausgestellt. August Macke hatte 2 Bilder beigesteuert. Es gab Werke von Gabriele Münter, Jestle, Arnold Schönberg und Albert Bloch. Die Ausstellung in München dauerte bis zum 1. Januar 1912. Anschließend wurde sie in Berlin gezeigt, wo Herbert Walden mit ihr am 12. März seine neue Ausstellungsreihe eröffnete. Werke von Paul Klee und Jawlensky kamen dazu. Weitere Ausstellungsorte waren Bremen, das Volkswang-Museum in Hagen und der Salon Goldschmidt in Frankfurt, dort auch mit Bildern von Campendonk und anderen. An der 2. Ausstellung in München nahmen Künstler aus 4 Nationen teil, aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Schweiz. Kandinsky und Franz Marc, Jawlensky, August Macke, die Brückemaler wie Kirchner, Heckel, Max Pechstein, Paul Klee, Emil Nolde, Georges Braque, Pablo Picasso, Kasimir Malevich, um nur einige zu nennen. Und das sind wirklich sehr berühmte Namen. Deswegen zähle ich sie an dieser Stelle vielleicht auf. Kurz gesagt, es gab das damals das Beste, was es aus heutiger Sicht je zusammen ausgestellt wurde.
Blauer Reiter, ein Themenschwerpunkt in unserer heutigen Kunststunde mit Bernd Fischer. Bernd, gab es denn eigentlich noch eine weitere Ausstellung des Blauen Reiters?
Nein, Peter, eine weitere Ausstellung kam nicht mehr zustande. Aber viele seiner Künstler konnten im weiteren Verlauf bei einem Herrn namens Herbert Walden ausstellen. Vielleicht kann ich kurz erklären. Herbert Walden war der Herausgeber der bekannten Zeitschrift Der Sturm. Und in seiner Galerie, die in Berlin war, organisierte er Ausstellungen der neuen Künstler. So zum Beispiel 1913 den ersten deutschen Herbstsalon. Ich möchte ihn vielleicht einmal selbst zu Wort kommen lassen. Er sagt, der größte Teil der Zeitgenossen ist zu stolz auf seine Augen, mit denen er nicht einmal sehen gelernt hat. Er verlangt vom Bildwerk die Wiedergabe des eigenen optischen Eindrucks, der nicht einmal sein eigener ist. Hätte er ihn, so wäre er schon künstlerisch. Künstler sein heißt, seine eigene Anschauung haben und diese eigene Anschauung gestalten zu können. Die Einheit von Anschauung und Gestaltung ist das Wesen der Kunst, ist die Kunst. Ich fühle mich zur Veranstaltung dieser Ausstellung berechtigt, weil ich von dem Wert her der hier vertretenen Künstler überzeugt bin. Weil ich mit den bedeutendsten Künstlern dieser neuen Bewegung persönlich befreundet bin. Ich bin sicher, dass der unkünstlerische Teil des Publikums über diese Ausstellung und über mich lachen wird. Zitat Ende. Man sieht, Walden war ein kluger und weitsichtiger Mann mit viel Gespür für künstlerische Qualität. Und er besaß den Mut, sich gerade für jene Künstler einzusetzen, die noch unbekannt waren, oder ihrer unkonventionellen Malweise wegen vom Publikum und Presse ignoriert bzw. verachtet wurden. Schützend stellte er sich vor sie und bot jedem die Stirn, der sich zu boshaften Äußerungen über ihre Werke hinreißen ließ. Er sagte, solche Dinge können meine Freunde und mich in ihren Bestrebungen weder beirren noch hindern. Ich habe bei meiner Recherche zu Herbert Walden festgestellt, dass er wirklich sehr oft vor Gericht zog gegen die Kritiker und dafür auch sehr viel Geld eingesetzt hat. Es gehört anscheinend zum Schicksal der modernen Kunst, dass die meisten Menschen achtlos an ihr vorübergehen, aus Unverstand ablehnen und erst nachfolgende Generationen ihren wahren Wert zu schätzen wissen. Professor Ernst Gombrich, ein berühmter deutscher Kunsthistoriker, hat diesen Mechanismus einmal recht gut beschrieben. Er sagte, das breite Publikum lebt mit der Vorstellung, dass ein Künstler dazu da ist, Kunst zu machen, so wie ein Schuster Schuhe macht. Für die meisten Leute heißt das, dass er die Art Bilder oder Skulpturen erzeugen soll, die ihnen schon vorher als Kunst bescheinigt worden ist. Man kann dieses vage Verlangen verstehen, nur ist das leider das Einzige, womit ein wirklicher Künstler nicht dienen kann. Was schon einmal getan worden ist, stellt eben keine Aufgabe mehr dar. Aber auch die Kritiker und sogenannten Kenner lassen sich manchmal ein ähnliches Missverständnis zu Schulden kommen. Auch sie verlangen vom Künstler, dass er Kunst erzeugen soll. Auch sie denken sich unter einem Kunstwerk etwas, das einmal in ein Museum kommen soll. Die einzige Aufgabe, die sie dem Künstler stellen, ist die, etwas Neues zu bieten. Wenn es nach ihnen ginge, würde jedes Kunstwerk einen neuen Stil repräsentieren, einen neuen Ismus. Viele Künstler versuchen das auch. Sie wollen partout originell sein. Ihre Lösungen des Problems, wie man heute noch originell sein kann, sind oft von einem Witz und einer Brillanz, die uns Achtung abnötigt. Aber auf die Dauer ist das doch keine Aufgabe, die der Mühe wert ist. Denn genau genommen gibt es die Kunst eben gar nicht. Es gibt Künstler, Männer und Frauen, die die wunderbare Gabe besitzen, Formen und Farben aufeinander abzustimmen und, was noch seltener ist, die Charakterstärke haben, sich nie mit halben Lösungen zufrieden zu geben, sondern bereit sind, auf alle Effekthascherei und Kompromisse zu verzichten und nur der Mühsal ehrlichen Schaffens zu leben. Zitat Ende.
Radio Del Sol auf der 107.9 musikalisch begleitet uns so ein ganz klein bisschen zwischen den Beiträgen Deva Premal, die ja vor wenigen Wochen auch hier in Malaga im Cervantes Theater aufgetreten ist. Wir haben heute Kunststundenzeit mit Bernd Fischer und mit dem geht's jetzt auch weiter.
Nun, liebe Kunstfreunde, machen wir uns mal ein kleines Bild davon, wie die Presse und Kunstkritik damals auf die Ausstellung reagierte. Die Vossische Zeitung schrieb, man sieht, es lohnt nicht den Besuch. Die Deutsche Tageszeitung fand, es seien bei dieser Ausstellung, Zitat, die Talentlosen in Reihe und Glied aufgestellt. Der Vorwärts tönte, man braucht nur die Titel all dieser tollwütigen Pinseleien zu lesen, um zu wissen, dass es sich hier wirklich nicht um Malerei handelt. Weiter ist die Rede von Hottentotten im Oberhemd oder eine Horde farbenspritzender Brüllaffen. Die Hamburger Nachrichten notierten, das ist grober Unfug, diese Summe von Lächerlichkeiten. Das sind blöde Schmierereien. Man glaubt, aus der Gemäldegalerie eines Irrenhauses zu kommen. In den Zeitungsartikeln wurde auch der Veranstalter Walden hart angegangen, zum Beispiel vom Hamburger Fremdenblatt. Sie schrieben dort, was soll man mehr bewundern? Die Arroganz, mit der Herr Kandinsky beansprucht, dass man seine Pfuscherei ernst nimmt, dieses gräuliche Farbengesudel und Liniengestammel, oder den verwerflichen Sensationshunger des Kunsthändlers, der seine Räume für diesen Formen- und Farbenwahnsinn hergibt. Das Berliner Tageblatt meinte, gegen die Zumutung, diese Fatzkereien als Kunst auch nur negativ zu bewerten, gibt es keinen ernsten Protest mehr. Wir lachen. Zitat Ende. Nun, liebe Hörer, heute lachen wir über solche Kritiken, über die Subjektivität und Unsachlichkeit. Kandinsky, der sehr oft zur Zielscheibe solcher Kritik wurde, konnte aber durchaus zurückkeilen. Die Kunstkritik, so behauptete er, ist, Zitat, der schlimmste Feind der Kunst. Und die Theoretiker, das heißt Kunsthistoriker, Kritiker etc., die von der Analyse der schon dagewesenen Formen ausgehend ein Werk tadeln oder loben, das sind die schändlichsten Irreführer, die zwischen dem Werk und dem naiven Beschauer eine Mauer bilden. Zitat Ende. Er sprach ihnen Einfühlungsvermögen und Bereitschaft zu einer objektiven Beurteilung ab und ging sogar so weit zu unterstellen, Kritiker seien, ich zitiere ihn, sehr oft misslungene Künstler, die am Mangel eigener schöpferischer Kraft scheitern und deshalb sich berufen fühlen, die fremde schöpferische Kraft zu lenken. Und er fährt fort, eine der wichtigsten Sorgen der heutigen Kritik der abstrakten Kunst gegenüber ist die Sorge, wie soll man denn in dieser Kunst das Falsche vom Richtigen unterscheiden? Das heißt größtenteils, wie soll man hier das Negative entdecken? Und Kandinsky fügt hinzu, das Verhalten dem Kunstwerk gegenüber sollte ein anderes sein als das Verhalten zu einem Pferd, welches man kaufen will. Bei dem Pferd deckt eine wichtige negative Eigenschaft alle die positiven und macht es wertlos. Beim Werk ist das Verhältnis umgekehrt. Eine wichtige positive Eigenschaft deckt alle die negativen und macht es wertvoll. Wenn man diesen einfachen Gedanken akzeptiert, dann muss jede Formwahl ausschließlich dem Künstler überlassen bleiben.
Ich gebrauche jetzt nochmal das Wort, was ich vorhin schon gesagt hatte, als es darum ging, dass eben auch Kunstwerke angespuckt wurden. Aber es ist ja auch wirklich heftig, was die Presse und was diese sogenannten Kunstkritiker damals geschrieben haben. Und dass der Kunstkritiker, so wie wir eben gehört haben, im Prinzip der schlimmste Feind der Kunst ist, so hat es der Kandinsky gesagt, ist das heute auch noch so? Du hast ja lange Zeit eine Galerie gehabt in Worpswede. Hast du manchmal auch das Gefühl gehabt, dass der Kunstkritiker in Wahrheit ein Feind der Kunst ist?
Nein, obwohl ich mich um Kritiken auch selten geschert habe, muss ich sagen. Denn es ist ja leider immer noch so, dass eine Kritik auch oft eine Selbstdarstellung des Kritikers ist. Nicht? Er formuliert möglichst brillant, er geht auf Details ein, es gab in Dreisat eine Sendung zur Kunstbetrachtung, die ich ab und zu mal gesehen habe. Und ich habe mir, glaube ich, zwei Sendungen angeguckt und dann abgestellt. Es war zum Teil unerträglich. Das hat aber hier bei einem anderen Charakter. Wir müssen uns klar machen, dass jede Auseinandersetzung zu der Zeit immer sehr heftig geführt wurde, auch politische Auseinandersetzungen. Wir haben ja noch eine Gesellschaft damals gehabt, die sehr stärker voneinander abgehoben war, nicht Bürgertum, Arbeiterschaft und so weiter. Und alle Auseinandersetzungen medialer Art oder auch auf der Straße wurden immer sehr heftig ausgeführt. Also die Toleranz, denke ich mal, die wir heute haben, ist auch ein Resultat der Abkehr von dieser Art der Auseinandersetzung. Also je friedlicher, je toleranter es läuft, desto bitterer sind auch die Erfahrungen gewesen, die man mit Intoleranz sicherlich gemacht hat. Jetzt auf die Kunst bezogen, moderne Kunst zu kritisieren, wie soll man das ausdrücken? Also für mich ist da die Linie schon die auch Gombrich genannt hat. Also ich kenne Künstler, die wirklich für ihre Kunst absolut leben. Und wenn man ihnen den Pinsel wegnehmen würde, dann würden die irgendwo eingehen oder krank werden. Solche Künstler gibt es. Also ich erinnere nur an Pinky. Das ist ein Künstler, den ich selbst sammle und vertreten habe und den ich auch immer nach wie vor noch unterstütze. Eigentlich vom Finanziellen her sehr, sehr armer Mensch, aber der seine Kunst absolut lebt. So, und das merkt man dieser Kunst und diesen Bildern auch an. So, heute ist es aber so, dass der Kunstmarkt selbst auch viel protegiert, was wirklich nur Materialeffekte sind oder Effekthascherei. Denken wir an einen Totenkopf aus Diamanten, nicht? Das ist eine Frage des Kunstmarktes und des medialen Aufbauschens, hat mit der Kunst selbst, denke ich, aber relativ wenig zu tun. Der Kunstmarkt selbst hat heute eine völlig andere Bedeutung und überlagert das sehr.
Nun hat der Kandinsky ja auch davon gesprochen, Kritiker seien sehr oft misslungene Künstler. Also zumindest vor einigen Jahren her kenne ich das aus dem Musikbereich durchaus, dass so manche, die Musikkritiken schreiben, so abgebrochene Musikstudenten sind und die es selbst nicht allzu weit mit der Musik gebracht haben. Was sind denn das heute für Menschen, die Kunstkritiken schreiben? Haben die Kunst studiert? Sind die selbst auch künstlerisch tätig? Oder kann man das so allgemein gar nicht sagen?
Nein, sie kommen sehr oft aus dem akademischen Bereich und haben durchaus Kunst oder Kunstgeschichte und so weiter studiert. Also von daher ist das auch schon grundiert, nicht? Oder fundiert, was diejenigen schreiben, oder ihr Background ist sicherlich ein anderer als hier beim Vorwärts, nicht? Das sind ja einfach nur Beschimpfungen, die da stattfinden. Das ist keine Kritik. Eine Kritik muss ja immer von irgendetwas ausgehen. Was kritisiert man jetzt eigentlich? So, man kann nicht kritisieren das, was der Künstler beabsichtigt. Man kann höchstens kritisieren, wenn er etwas beabsichtigt und das aber nicht rüberkommt. Man sieht nicht, was er beabsichtigt. Das wäre zum Beispiel ein Kritikpunkt, aber nicht das, was er darstellen will. Das heißt, der Wille selbst ist eigentlich nicht kritikwürdig, denke ich mal.
Bernd, im nächsten von dir vorbereiteten Teilbereich unserer heutigen Sendung, da geht es jetzt noch einmal um den Blauen Reiter.
Ja, und zwar um den Almanach, also dieses Jahrbuch der Blaue Reiter. Noch während die Vorbereitungen zur ersten und zweiten Ausstellung liefen, hatte man sich gleichzeitig der eigentlichen Aufgabe gewidmet, nämlich der Zusammenstellung des Almanachs namens der Blaue Reiter, den der Piper Verlag herausgeben sollte. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Es sollte ein Organ aller ernstzunehmenden Strömungen der Zeit sein, wie Franz Marc es ausdrückte. Man erhoffte sich viel Heilsames und Anregendes davon, auch direkt für die eigene Arbeit und zur Klärung der Ideen. Doch ehe der Blaue Reiter im Mai 1912 endlich erscheinen konnte, galt es manche Schwierigkeit zu überwinden. Fast ein Jahr war seit dem Tag vergangen, an dem Kandinsky seinem Freund Franz Marc seinen Plan unterbreitet und man sich gemeinsam an die Arbeit begeben hatte. Nicht jeder, um dessen Mitwirkung sich die beiden bemühten, ließ sich von ihrem Idealismus mitreißen. Nicht jeder wollte den Pinsel gegen die Feder eintauschen und sich als Autor betätigen. Zum Glück war die Anzahl derer, die sich als Mitstreiter anschlossen, groß genug. Und natürlich gab es Schwierigkeiten und immer wieder Änderungen. Dazu ein Mangel an Zeit. Die Organisation des Ganzen war sehr aufwendig. Der Verleger Reinhard Pieper war mit Franz Marc befreundet. Sein Verlag würde die beiden also unterstützen. Er erklärte sich nicht nur bereit, das Buch herauszubringen, sondern er steuerte auch Originalvorlagen aus seiner grafischen Sammlung sowie Fotografien bei. Überhaupt stand er den Malern mit Rat und Tat zur Seite. Allerdings sah er sich im Interesse seines Verlages gezwungen, gewisse Sicherheiten zu fordern. Und so wurde im September 1911 vertraglich vereinbart, dass Marc und Kandinsky gemeinsam für die Deckung der Kosten zu haften hätten. Der Verleger wiederum verpflichtete sich, an die Herausgeber die Hälfte des Ladenpreises jeden verkauften Exemplars abzuführen. Zwar war das Risiko nicht gerade gering und die Frage völlig ungeklärt, wie und wo man das Geld beschaffen sollte, doch zögerten die Künstler nicht, den Vertrag zu unterzeichnen. Wahrscheinlich vertrauten sie so sehr auf ein erfolgreiches Gelingen, dass sie vor keinem Risiko zurückschreckten. Außerdem setzten sie große Hoffnungen in den Generaldirektor der Bayerischen Museen, Hugo von Tschudi, der sich schon für die Belange der neuen Künstlervereinigung München stark engagiert hatte. Ich zitiere mal Kandinsky. Er sagt: Ihm, also Tschudi, war es zu verdanken, dass es uns gelang, unsere Ausstellung zu machen. Und ihm war es zu verdanken, dass die von der Presse geforderte sofortige Schließung nicht stattfand. Und es war ebenfalls er, der in die Ausstellung kam, um dem Besitzer der Galerie, der manchmal vollständig den Kopf verlor, Mut zuzusprechen. Doch diesmal konnte Hugo von Tschudi ihnen nicht helfen, denn er war stark erkrankt und starb wenig später. Der Düsseldorfer Kunsthändler Alfred Flechtheim und der Kunstsammler Ernst Osthaus zeigten sich zwar willig, aber nicht allzu großzügig. Mehr als 500 Mark wollte keiner von beiden investieren, und das war bei weitem zu wenig. So blieb nur die Möglichkeit, dem Berliner Fabrikanten Bernhard Köhler um Hilfe zu bieten. Dieser hatte Franz Marc bereits 1910 kennengelernt, etliche Bilder gekauft und den Künstler mit einer monatlichen Zahlung von 200 Mark unterstützt. Auch jetzt erwies er sich wieder als besonders freigebiger Mäzen. Erst steuerte er 2000 Mark zu den im Vertrag geforderten Garantien in Höhe von 3000 Mark bei und später übernahm er die gesamten Kosten. Bei der Konzeption des Almanachs kam es den Verantwortlichen nicht auf eine einseitige Darstellung ihrer ganz persönlichen künstlerischen Absichten an, sondern auf eine breit gefächerte, verschiedene Sparten umfassende Darstellung der Kunst. Im Mai 1912 erschien das Buch mit einer Auflage von 1200 Exemplaren. Es enthielt eine Fülle an Material, 19 Textbeiträge, über 140 Reproduktionen, zum Teil in Farbe, Musikbeilagen, Kompositionen von Arnold Schönberg und Anton von Webern, chinesische und griechische Malerei, bayerische Glas- und Votivbilder, Plastiken aus Mexiko, Kamerun, Borneo, Russland, sogar den Osterinseln, japanische Holzschnitte, ägyptische Schattenspielfiguren, Tanzmasken aus Brasilien, chinesische Masken, ein antikes Relief und. Daneben Werke von Cézanne, El Greco, Matisse, Picasso, allen Brücke-Malern und Malern des Blauen Reiters. Paul Gauguin, Van Gogh, man kann sie nicht alle aufzählen. Auch die Textbeiträge waren sehr vielfältig und vor allem, sie stammten allesamt, bis auf eine Ausnahme, von Künstlern. Delacroix meinte dazu, Zitat, die meisten Schriften über Kunst sind von Leuten verfasst, die keine Künstler sind. Und daher gibt es alle die falschen Begriffe und Urteile.
Ja, auf einen Begriff möchte ich jetzt auch noch ganz gerne zu sprechen kommen. Bernd, du hast ja gleich zu Beginn gesprochen vom Almanach. Wo kommt dieses Wort eigentlich her? Was steckt dahinter?
Ja, Almanach. Was ist ein Almanach? Ich habe auch überlegt, gibt es heute eigentlich noch einen Almanach? Mir ist ehrlich gesagt keiner bekannt. Das Wort stammt aus dem arabischen Al-Minha oder Al-Manach, welches Geschenk oder sogar speziell Neujahrsgeschenk bedeutet. Also es kommt, es hat einen arabischen Ursprung.
Ich kann übrigens sagen, als Sportfan, es gibt auch heute immer noch einen Almanach. Kicker, Deutschlands große Sportzeitung, ja, bringt jedes Jahr einen Kicker-Almanach raus. Aha. Und da sind so alle wichtigen Fußballereignisse des Jahres, auch rückblickend auf vergangene Jahrzehnte, zusammengefasst. Und der heißt wirklich auch Almanach, steht also immer ganz dick drauf.
Siehst du, das ist etwas Neues für mich. Also ich schaue mir zwar alle Länderspiele an, aber das war mir nicht bewusst.
Jeden Donnerstag, aber an jedem letzten Donnerstag im Monat neu bei uns die Kunststunde. Und Bernd, einen Beitrag, eine Runde haben wir noch für unsere heutige Sendung.
Ja, in dem Almanach Der Blaue Reiter gibt es eine Abhandlung von Kandinsky mit dem Titel Über das Geistige in der Kunst. Und ein anderer Aufsatz trägt den Titel Über die Formfrage. Ich bin der Meinung, dass auch heute noch jeder Künstler diesen Aufsatz einmal lesen sollte. Wir haben ja viele Hörer, die auch malen oder aquarellieren und denen möchte ich diesen Artikel besonders auch ans Herz legen. In ihm wird dargelegt, wie und wodurch ein persönlicher Stil entsteht, was ihn ausmacht, was seine Bedingungen und Ursachen sind. Warum es völlig zwecklos ist, einen fremden Stil übernehmen zu wollen. Oder sich, weil man heute vielleicht so malt, fremden Stilen anzupassen. Zitat: Das Wichtigste in der Formfrage ist das, ob die Form aus der inneren Notwendigkeit gewachsen ist oder nicht. Schon bei der Auswahl und Zusammenstellung der zahlreichen Abbildungen im Almanach folgten Kandinsky und Franz Marc dem Gesetz der inneren Notwendigkeit. Zum Beispiel, indem sie nicht nur Werke professioneller Künstler aufnahmen, sondern auch solche aus dem Bereich der Volkskunst, sogar Kinderzeichnungen. Diese Arbeiten waren frei von jeder Gesetzmäßigkeit und frei von Konzessionen irgendwelcher Art. Sie führten zu den Ursprüngen der Kunst zurück und schlugen damit eine Brücke zur Jetztzeit. Kandinsky kritisiert an anderer Stelle sehr scharf die Akademien. Dort würden gerade die großen und starken Talente ausgebremst. Zitat: Ein akademisch gebildeter, mittelmäßig begabter Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er das praktisch Zweckmäßige erlernt und dadurch das Hören des inneren Klanges verliert. Solch ein Mensch liefere eine korrekte Zeichnung, die tot sei. Zitat Ende. Liebe Kunstfreunde, ich kann jetzt nicht ausführlich auf die Spannung eingehen, die es zwischen dem Verleger und den Herausgebern gab, auf die Eigenmächtigkeiten, die bei so einem Projekt nicht ausbleiben. Die Künstler trieben unnötig die Kosten in die Höhe und hielten sich nicht an die Kalkulation. Der Verleger setzte nicht alle Änderungswünsche um. Es gab um das ganze Projekt einigen Zoff, aber der Erfolg des Blauen Reiters begann sich klar abzuzeichnen. Es gab viel Arbeit, denn schon bei der Vorbereitung des zweiten Bandes wurde eine Neuauflage des ersten Bandes dringend notwendig. Dennoch war Kandinsky nicht zufrieden. Er schrieb: Seit dem Erscheinen dieses Buches sind 2 Jahre vergangen. Eines unserer Ziele, in meinen Augen das Hauptziel, ist fast unerreicht geblieben. Es war, durch Beispiele, durch praktische Zusammenstellungen, durch theoretische Beweise zu zeigen, dass die Formfrage in der Kunst eine sekundäre ist, dass die Kunstfrage vorzüglich eine Inhaltsfrage ist. Nun, wenn wir uns die Entwicklung anschauen, hat Kandinsky mit seinem Pessimismus nicht recht behalten. Schon eher Franz Marc, der in seinem Vorwort darauf hinwies: Alles, was wird, kann auf Erden nur angefangen werden. Es half nichts. Es war zu merken, dass das Interesse Kandinskys an der Weiterführung der Arbeit zum zweiten Buch allmählich erlahmte. Einerseits, weil er bei der Beschaffung des geeigneten Materials nach wie vor auf Schwierigkeiten stieß, die immer größere Verzögerungen mitbrachten. Andererseits, weil er befürchtete, dass durch die umfangreichen redaktionellen Aufgaben seine eigentliche künstlerische Tätigkeit auf die Dauer zu kurz kommen könnte. Franz Marc reagierte bestürzt auf die Absicht des Freundes, sich vom Folgeband des Blauen Reiters zurückzuziehen. Sie diskutierten das Für und Wider, loteten mögliche Änderungen aus, aber eigentlich handelte es sich dabei nur noch um Nachlehren. Das Kapitel eines zweiten Almanachs war endgültig abgeschlossen. Endgültig besiegelt auch durch den Tod von Franz Marc, der im Ersten Weltkrieg fiel. Ohne Marc dachte Kandinsky erst recht nicht daran, den Blauen Reiter vielleicht wieder aufleben zu lassen. Er sagte: Der Blaue Reiter, das waren 2, Franz Marc und ich. Mein Freund ist tot und allein möchte ich es nicht übernehmen. Liebe Kunstfreunde, ich bin mir bewusst, dass wir in der heutigen Sendung die einzelnen Künstler und ihre Werke oder besser gesagt das Besondere dieser Werke vernachlässigt haben. Das ist bei einem kurzen Überblick unvermeidlich. Ich denke oder hoffe, dass wir noch viele Sendungen machen werden und dabei werden wir den Repräsentanten des deutschen Expressionismus bestimmt wieder begegnen. Was ist Kunst? Wer ist ein Künstler? Wie betrachten wir Kunst? Was kann sie uns bieten? Wie kann sie uns bereichern? Was ist Kunstkritik? Brauchen wir sie überhaupt? Solche Fragen sind heute stärker als sonst mit eingeflossen. Aber geht es nicht letztlich in unseren Sendungen genau darum?
Ich denke, genau darum geht es in unseren Sendungen, die Kunststunde hier auf Radio Dessol mit Bernd Fischer immer am letzten Donnerstag im Monat. Bernd, ich kann mich erinnern, so aus vergangenen Sendungen hast du auch immer noch ein paar Hinweise gegeben, um sie vielleicht auch noch ein bisschen weiter zu informieren zu dem Thema, das wir hier behandelt haben. Was kannst du uns denn da heute empfehlen?
Naja, ich werde auf jeden Fall heute Abend diese Sendung schneiden und ins Web stellen. Auch diesen Text im Wesentlichen dort veröffentlichen und dann natürlich einige Bilder dort einfügen, damit man auch vor Augen hat, worüber wir hier geredet haben.
Und zwar auf deiner Internetseite, Adresse werden wir gleich bekannt geben. Ja. Wer Interesse hat, hat jetzt noch ein paar Augenblicke Zeit, um sich Papier und Bleistift zurechtzulegen.
Es gibt bei YouTube ein sehr schönes Video, das ist auch relativ kurz, kann ich den Hörern empfehlen. Es heißt Auf den Spuren des Blauen Reiters. Dort geht es vor allem um die Zeit in Murnau bei München. Also Hinweis auf den Spuren des Blauen Reiters bei YouTube.
Ich kann mich auch erinnern, auch an vergangene Sendungen, Bernd, wo du auch hier darauf hingewiesen hast, zu verschiedenen Themen, die wir hier behandelt haben, dass es da eben auch Filme zu gibt, eben auch für YouTube. Auf YouTube, glaube ich, wenn man da so ein bisschen schaut und ein bisschen recherchiert, kann man gerade im Bereich der Kunst, glaube ich, ganz spannende Sachen finden.
Ja, es gibt eine Fülle von Material, nicht? Zu einzelnen Künstlern auch. Uns interessiert natürlich immer das deutschsprachige Material dabei. Aber wir finden zu allen Künstlern, über die wir jetzt gesprochen haben oder auch in den vorigen Sendungen Filme, es gibt auch sehr viele sehr schöne Dokumentationen, die auf Arte gelaufen sind, die dann auch sehr ausführlich sind, auch mit Filmaufnahmen der Künstler aus der damaligen Zeit und. Also das Internet bietet da wirklich eine Fülle von Anschauungsmaterial.
Und damit kommen wir auch so ganz ein wenig zum Ende unserer heutigen Sendung. Bernd, Frage an dich. Gibt es hier in unserer Region derzeit irgendetwas an Ausstellungen, was du uns empfehlen kannst?
Ja, ich würde drei kleine Sachen empfehlen. Das eine startet am 1. August. Und zwar gibt es in Veles immer einen Concurso de Pintura y Poesía, also einen Kunst- und Poetenwettbewerb, und die Künstler haben dort Arbeiten eingereicht, und diese Arbeiten werden dann, oder zumindest die Arbeiten, die ausgewählt worden sind für diesen Concurso, die werden vom 1. bis 10. August im Palacio de Beniel ausgestellt, in Vélez, Málaga. Also ich denke mal, das ist sehr interessant. Eine zweite Ausstellung, die habe ich mir auch schon angesehen, findet statt im Casa de Cultura in Frigiana, auch unter dem Namen Casa de Apero bekannt. Das ist eine Ausstellung, die läuft noch bis zum 14. August, und dort stellen zwei Künstler aus, einmal Christa Hillekamp, die dort vornehmlich Bilder in Öl und Acryl präsentiert, und Albert Miegel mit Aquarellen. Öffnungszeiten sind immer vormittags, glaube ich, so 10 bis, nee, Moment, ich habe es hier, also Montag bis Freitag 10 bis 15:30 Uhr und 17 bis 21 Uhr. Und Sonnabend und Sonntag von 10 bis 14 und 16 bis 20 Uhr. So, und dann gibt es noch eine Ausstellung im Rathaus von Vélez, Málaga, und dort im Sala de las Carmelitas. Das ist also gleich, wenn man reinkommt. Dort werden Bilder gezeigt von Rafael Moreno Mata. Ich habe mir nur einige Werke von ihm im Internet angesehen, und die haben mir so ganz gut gefallen. Die Ausstellung selbst kenne ich noch nicht, werde aber versuchen, Montag wahrscheinlich dort hinein mir das anzugucken.
Okay, also für die Kunstinteressierten auch hier in unserer Region, wir haben mitbekommen, es gibt natürlich auch jetzt in den Sommerwochen weiterhin interessante und besuchenswerte Ausstellungen. Bernd, lass uns kurz auf deine Website zu sprechen kommen. Du hast es eben ja schon angedeutet. Alle Sendungen, die wir hier machen, werden von dir noch einmal zusammengeschnitten und sind dann werbefrei auf deiner Internetseite zu hören. Aber da gibt es dann nicht nur diese Sendung nachzuhören, sondern ich glaube, da gibt es eine ganze Menge über Kunst und auch über Künstler.
Das ist richtig, was du sagst. Ich habe dort auch einen neuen Künstler mit aufgenommen. Und vor allen Dingen auch bei Tipps und Touren nochmal einige Ausflugsziele mehr. Also ich versuche ja immer, wenn mir was Interessantes begegnet, das dort einzustellen. Und ganz unten auf der Seite wird man einen Hinweis finden auf Macharavyaya. Dort gibt es ein kleines Museum de Calves. Calves ist eine sehr bekannte Familie, die auch im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg engagiert war. Und in diesem Museum gibt es nicht nur einiges zu sehen über diese Familie, sondern es gibt auch zwei Ausstellungsräume mit Gegenwartskunst. Mhm. Das ist sicherlich auch mal ein lohnendes Ausflugsziel.
Also es gibt immer wieder Neues.
Sie öffnet übrigens nur am Wochenende. Darauf möchte ich nochmal hinweisen.
Das ist natürlich ganz wichtig, weil wir das natürlich ansonsten auch von den Museen kennen, das im Prinzip auch während der Woche geöffnet ist. Aber wir haben es eben auch vernommen. Es gibt auch immer wieder Neues auf der Internetseite von dir zu entdecken. Und wer jetzt vielleicht auch aus Deutschland oder aus anderen Ländern zuhören möchte und vielleicht auch mal bei uns hier ein bisschen Urlaub machen möchte an der Costa del Sol, es gibt auch noch Tipps, wo man hier Unterkünfte findet.
Ja, Unterkünfte ist zu viel gesagt. Eine Unterkunft, aber sie ist sehr schön gelegen. In der Nähe des Burianerstrandes gibt es eine Ferienwohnung und dort gibt es auch noch zumindest ab Mitte September freie Termine.
Ja, dann müssen wir, Bernd, im Moment eigentlich zu unserem Glück nur noch eines wissen. Wie ist denn bitte schön
die Adresse
der Website?
Gut, Sie haben hoffentlich jetzt Papier und Bleistift, liebe Hörer. Also die Adresse ist www.andalusien-art.de.
Also ganz einfache Adresse eigentlich, www.andalusien-art.de. Und da gibt es eine ganze Menge über Kunst, über Künstler, aber es gibt auch ganz tolle Ausflugstipps hier in die nähere Umgebung, und zwar solche, wie man sie jetzt auch in Reiseführern nicht unbedingt findet. Und es gibt auch noch Hinweise über eine Unterkunftsmöglichkeit hier bei uns in der Region. Und ich glaube, damit haben wir alles Wichtige weitergegeben. Bernd, wir haben mit der Kunststunde eine klitzekleine Sommerpause, und zwar für den Monat August. Das heißt, nächste Sendung wird sein, wann?
Am 27. September um 14.45 Uhr.
Ja, das haben wir uns jetzt dick und in Rot vorgemerkt. Und ich darf mich ganz herzlich für die heutige Sendung bedanken. Ich wünsche dir, euch einen schönen August und freue mich dann aufs Wiedersehen im September.
Ja, danke schön. Wiederhören.